Liebe Hörer, herzlich willkommen. Das ist die neueste Ausgabe unserer Auswanderersendung Fernruf. Heute kümmern wir uns um zwei Länder, die kaum unterschiedlicher sein könnten. Und zwei Menschen, die genau dort ihr neues Leben begonnen haben. Mira Feist hat Deutschland in sehr kurzer Zeit hinter sich gelassen und ist mit ihren Kindern nach Paraguay gegangen. Ein Land mit tropischem Klima, weiter Natur und ganz eigenen Herausforderungen. Ein Neustart, der nicht nur Mut verlangt, sondern auch die Bereitschaft, sich auf eine völlig andere Lebensrealität einzulassen. Heute, 4 Jahre später, sagt sie, es war die beste Entscheidung ihres Lebens. Doch was bedeutet Alltag in Paraguay wirklich, jenseits von Aussteigerträumen und Social-Media-Bildern? Und dann reisen wir weiter nach Südwestfrankreich, nach Nérac, in eine Region geprägt von Weinbergen, Märkten und einem Lebensrhythmus, der anders tickt. Genau hier hat Mario Bernkopf sein neues Zuhause gefunden. Aus vielen Urlauben wurde ein dauerhaftes Leben in Frankreich. Möglich auch durch die Freiheit, diesen Schritt finanziell gehen zu können. Aber zur französischen Lebensart gehört mehr als gutes Essen und schöne Landschaften. Wer hier ankommen will, muss sich auf Menschen, Kultur und auch auf die Strukturen eines zentral organisierten Staates einlassen. Paraguay und Frankreich, zwei Ziele, zwei Lebensentwürfe und zwei ehrliche Geschichten darüber, was es wirklich heißt, auszuwandern. Ich bin Gernot Danowski, Sie hören den Fernruf im Kontrafunk. Herzlich willkommen. Liebe Hörer, raus aus dem Gewohnten, rein ins Unbekannte. Und wie? Meine jetzige Gesprächspartnerin hat innerhalb von nur 3 Monaten Deutschland hinter sich gelassen. Mit ihren Kindern, mit Mut, mit vielen Fragen im Gepäck und dem Ziel Paraguay. Ein Land voller Gegensätze, voller Natur, aber auch voller neuer Möglichkeiten. 4 Jahre später sagt sie, das war die beste Entscheidung ihres Lebens. Was treibt jemanden zu so einem Schritt? Wie fühlt sich ein kompletter Neustart an und was erwartet einen wirklich fernab von Instagram-Romantik und Auswanderermythen? Darüber spreche ich jetzt mit Mira Feist. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Zunächst mal erzählen Sie uns ein bisschen was über sich. Wie sah Ihr Leben vor Paraguay aus und was haben Sie zum Beispiel beruflich, aber auch sonst so gemacht?
Ja, also ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie, auch immer noch. Mittlerweile mache ich das online, dass ich psychologische Beratungen anbiete. Ich hatte lange eine Praxis in Karlsruhe, die Praxis Löwenherz, und habe da eben Menschen begleitet, Familien vor allem, wenn es um familiäre Themen ging, wenn es um Probleme mit den Kindern ging, um Schulschwierigkeiten, Schulängste, Mobbing, Gewaltprävention war ein großes Thema, Hochsensibilität. So, das war so meine Bandbreite eigentlich. Ja. Dann bin ich irgendwann umgestiegen. Da kam natürlich auch die Corona-Zeit dazu und habe das dann immer mehr online angeboten. Ich habe am Schluss, bevor wir ausgewandert sind, mit meinen Söhnen im Allgäu gelebt. Die haben da eine Waldorfschule besucht. Ja, und dann ging es irgendwann los.
Und wann kam der Punkt, an dem Sie gemerkt haben, Sie müssen hier weg oder es muss sich irgendetwas verändern? Was hat damit zu tun? Wie ist das gekommen? Also kam das dann plötzlich? War das eine Entwicklung? Wie war das?
Also ich muss dazu sagen, dass vielleicht auch aufgrund meiner Erfahrung, ja durch meine berufliche Tätigkeit, wir immer das Prinzip hatten, dass wir gemeinsam durchs Leben gehen, also als Team und das Leben als Schulungsweg ansehen. Das ist vielleicht ein bisschen aus der Anthroposophie oder da angelehnt, dass das Leben ein gemeinsamer Schulungsweg ist. Und somit waren wir immer sehr im Miteinander und im Gespräch. Und ich bin ein Freund von dem Lebensrat. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das kann man im Internet hervorragend nachgoogeln, wie man ja so sagt. Und da geht es um die unterschiedlichen Lebensbereiche. Und ich habe das mit meinen Söhnen immer praktiziert, dass wir uns die unterschiedlichen Lebensbereiche angeguckt haben. Eben Schule, Hobbys, Beruf, die Wohnsituation, Freundschaften, familiäres, so. Und immer geguckt, ist das für uns, passt das für uns? Fühlen wir uns damit gut? Weil ich finde, eins der größten Prinzipien ist, also wir haben einfach als Menschen das Recht, ein uns würdiges Leben, ein stimmiges Leben für uns zu führen, ja, wo wir uns dann eben würdevoll fühlen. So, das ist ein Menschenrecht und daraus kann einfach jeder Mensch auch erblühen.
Mich würde interessieren, wer heutzutage nimmt denn dieses Menschenrecht noch wahr? Also, ich habe das Gefühl, dass wir gar nicht mehr in der Lage sind, überhaupt zu erfühlen. Und zwar nicht nur für sich selber. Ich habe das jetzt gerade so verstanden, dass Sie eben letztendlich, wenn Ihr Sohn einen Freund nach Hause bringt, ist das auch Ihr Freund. Also nicht im gleichen Freundschaftsverhältnis, aber das gehört zum gleichen Ökosystem dazu, wenn man so will. Ja, das ist quasi die Stimmigkeit, die auch für Sie dann irgendwie passen muss. Ja, die Resonanz, die aber auch Ihr Sohn dann wiederum spürt. Wer möchte oder kann sich das heutzutage eigentlich noch leisten, dieses Recht in Anspruch zu nehmen in unserer schnelllebigen Zeit?
Ja, und das ist das, wozu ich jeden nur ermutigen kann, da ganz mit zarten Schritten anzufangen, überhaupt mal in diesen Begriff Würde, Menschenwürde reinzuspüren, weil das ist uns komplett verloren gegangen. Und dann erwächst daraus auch ein Bedürfnis und dann kann man eben gucken, international, wie können wir uns dieses Bedürfnis erfüllen? Denn gerade in Deutschland habe ich jetzt auch nochmal festgestellt, wo wir eben nicht mehr in Deutschland und auch nicht mehr in Europa leben, wir sind sehr starr. Wir denken, wir haben das beste Land aller Zeiten, das beste, gut, so langsam dämmert es den Menschen, dass es vielleicht nicht ganz so hinhaut, aber eigentlich die beste Krankenversicherung, die besten Konten, die besten Strukturen. Und dabei sind wir alle Menschen dieser Erde und wir dürfen uns auch in Freiheit ausdrücken lernen. Und das kann man international hervorragend tun. Und das, ja, das hat sich mit meinen Söhnen dann so entwickelt, dass die beiden dann auch irgendwann gesagt haben, wir möchten einfach mal was anderes ausprobieren. Wir möchten mal anders leben. Und die Corona-Zeit mit allen Einschränkungen hat sich da eben ja einfach angeboten, dass wir gesagt haben, erstmal, wir wagen diesen Schritt ins Unbekannte und probieren das aus. Und das war eigentlich erstmal für ein Dreivierteljahr angedacht. So. Und daraus sind jetzt mittlerweile fast 5 Jahre geworden.
Ja, und die Frage, die ich jetzt stellen muss, warum denn ausgerechnet Paraguay? Also die Gründe sind dann natürlich interessant, weil viele Leute sind nach Paraguay gerade in der Corona-Zeit, gerade wegen Corona ausgewandert, um auch ein bisschen in Ruhe gelassen zu werden. Aber unter den Voraussetzungen, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, hat sich denn Paraguay als besser herausgestellt?
Also für uns definitiv. Das ist natürlich wirklich individuell anzuschauen. Für uns hat sich das bewährt. Also wir kamen hierhin. Ich muss dazu sagen, dass meine Eltern auch mitgekommen sind. Also Oma und Opa waren auch mit im Gepäck.
Wow.
Und die waren die Ersten. Die wollten eigentlich nur 3 Monate dabei sein und waren die Ersten, die gesagt haben, hier wollen wir nicht mehr weg. Wir bleiben hier. Und das heißt, das, was wir hier gefunden haben, ist einfach eine Weite, ein Gefühl von Freiheit. Ein anderes Lebensgefühl, eben nicht dieses Gepresste, dieses Starre, dieses alles mit Druck, also dieses Pulsierende. Und das liegt uns Deutschen ja sowieso im Blut und das hat ja auch ganz viele Vorteile. Das Schöne ist, wenn man es dann mit einer Umgebung verbinden kann, dass man eben mehrere Welten vereinen kann. Dass wir auch ein bisschen Entspannung, ein bisschen Weite, ein bisschen Freiheit und also schon alleine der Himmel hier, wenn Sie den Himmel sehen würden, dieses Blau, das kennt man in Europa kaum noch. So, und es ist ja auch ein Land mit wenig Einwohnern, wenn man das mit Deutschland vergleicht. Man schätzt hier so 7 bis 8 Millionen Einwohner auf einer Fläche, die so groß ist wie Deutschland und die Schweiz zusammen. Das ist also, ja, ein ganz anderes Lebensgefühl hier.
Man schätzt, das klingt so danach so, weiß eigentlich keiner, will eigentlich auch keiner so richtig wissen.
Genau.
Ist ein gemütliches Völkchen, ja, die leben da so vor sich hin. Das würde mich jetzt aber trotzdem interessieren, deutsche Eigenschaften haben aber vielleicht beim Umsiedeln und beim Organisieren der Auswanderung durchaus geholfen. Sie sind innerhalb von 3 Monaten ausgewandert, das klingt extrem schnell. Wie kam es zu diesem Tempo?
Ja, das kann ich eigentlich noch nicht mal so genau sagen. Es ist einfach, irgendwann war die Entscheidung gefällt. Das war auch, wie ich vorhin sagte, dieses Gefühl von Stimmigkeit. Es hat für uns gepasst und es war einfach ganz präsent. Und dann haben wir in den Sommerferien umgesetzt. Ja, und haben die Sommerferien genutzt. Wir haben das natürlich auch mit dem Schulamt geklärt, dass wir ins Ausland gehen wollen für eine Zeit. Also wir haben da schon in Deutschland auch geguckt, dass alles, ja, seinen guten, richtigen Gang gegangen ist, ja, und haben dann die Sommerferien genutzt und haben eben gepackt und aussortiert, haben die Wohnung untervermietet und dann ging das einfach so schnell.
Was haben die Kinder gesagt?
Das war ja ein gemeinsamer Prozess und als ich dann mit Paraguay kam, war das erstmal, oh, das ist aber weit weg, wo ist das überhaupt? Und dann haben sie sich mit dem Land auseinandergesetzt und waren einfach da sehr neugierig und fanden das toll. Das haben sie aber auch lange schon vorher immer mal wieder angedeutet, dass sie gerne mal einfach komplett anders leben wollen würden.
Sie sind jetzt aber mittlerweile angekommen, schon seit ein paar Jahren.
Ja.
Aber Paraguay ist ja auch nicht gleich Paraguay. Wie würden Sie denn Paraguay jemanden beschreiben, der noch nie dort war?
Das ist gut, wie Sie das sagen. Es gibt im Grunde genommen ja auf jeden Fall 3 Bereiche in Paraguay. Das ist natürlich die Hauptstadt mit allem, mit der ganzen Umgebung drumherum. Das ist typisch südamerikanisch, vielleicht nicht ganz so wie Rio de Janeiro, aber eben auch pulsierend und ja, eine südamerikanische Stadt. Das muss man mögen, wenn man jetzt sagt, man möchte gerne Stadtnähe haben. Ansonsten ist eben das Land ja geprägt einfach von Landwirtschaft, vor allem von Viehwirtschaft. Also man sieht hier eben über die Weiten dann die Kuhherden ziehen, zwischendurch noch ein paar Pferde dazwischen. Man sieht hier auch noch so ab und zu die typischen Cowboys, hier heißen sie Gauchos, die zu Pferd die Herde antreiben. So, und das Land ist generell im Aufschwung. Und das ist ganz, ganz interessant. Ein interessantes Lebensgefühl, was es in wenigen Ländern zurzeit gibt. Weil das Land hat ja teilweise noch bis vor, es gab Ecken, die erst vor 2 Jahren Strom bekommen haben. Es gab ganz lange eben vor allem Erdwege, gibt's auch immer noch ganz viele Erdwege. So, das Land wird gerade aufgebaut und ausgebaut. Und die Menschen hier, die hören gerne 80er-Jahre Musik. So, das ist so, man fühlt sich manchmal in die 80er-Jahre reinversetzt, muss man sagen. Und die werden natürlich hier teilweise auch überrannt von den Neuerungen der Welt. Also das sieht man auch immer noch. Es gibt eben ja die einfachen Arbeiter, die auf dem Land arbeiten, die haben jetzt mittlerweile ihre Motorsense, aber bis vor kurzem haben die, oder das ist auch immer noch teilweise, dass sie ihren Zuckerrohr händisch geerntet haben. Und dazu kommt dann plötzlich ein Schwall an Neuerungen, das Handy zum Beispiel, ja, oder Coca-Cola hat das Land entdeckt, so. Also mit diesen Dingen der Moderne müssen die Menschen hier erstmal klarkommen.
Das wollte ich nämlich gerade fragen, wie anfällig auch wirklich im negativen Sinne sind die Leute für die Neuerungen, also sprich Handy, Smartphone, Coca-Cola. Also wenn das einfach mal so reingeflochten wird in eine Gesellschaft, die vorher das gar nicht hatte, dann macht das ja auch was mit denen.
Definitiv. Also eine erhöhte Fettleibigkeit sieht man definitiv. Die Menschen haben da wenig Bewusstsein für, leider. Allerdings ist es ja auch so, es gibt sehr viele Europäer, die hier leben in Paraguay. Also zum Beispiel Independencia ist die größte deutschsprachige Kolonie Südamerikas. Und damit kommen auch dann natürlich schon wieder neue Eindrücke ins Land. Es gibt viele Heilpraktiker. Es gibt die Deutschen, die ihr deutsches Brot, ihr gesundes deutsches Brot wohlgemerkt schätzen. Es gibt also so eine bestimmte Art von eben dann doch plötzlich auch wieder Gesundheitsbewusstsein, was dann auch noch dazu kommt. Das heißt, die haben eine ganz schnelle Entwicklung und gleichzeitig haben sie aber auch ihren Nationalstolz und ihr Familiengefüge, was sie sehr, sehr schätzen. Es ist ein sehr stolzes Volk und ein sehr eigensinniges Volk. Das heißt, die lassen sich auch nicht überall reinreden. Das ist eine sehr interessante Mischung. Das heißt, als Familien gucken die Menschen hier schon sehr genau, was für Einflüsse sie reinlassen und was nicht. Natürlich Handys und diese angebliche Ernährung des westlichen Lebens, was sie halt teilweise eben auch bewundern und was sie denken, was dazu gehört, da sind sie dann eben sehr anfällig.
Finde ich total interessant, weil da hätte ich auch gerne nachgehakt. Es hat sich ja mittlerweile fast eine gewisse Einwanderungsindustrie entwickelt. Also Paraguay ist schon lange kein Geheimtipp mehr. Viele haben dort ihr Glück versucht, auch Hals über Kopf. Ist das dann für das Land eher belastend oder eher hilfreich? Ich meine auch im Sinne von, dass die dann irgendwann sagen, oh ja, jetzt wird's langsam ein bisschen viel mit den ganzen Einwanderern.
Also da sind wir schon noch entfernt von. Ab und zu gibt's diese Tendenz natürlich auch. Es ist aber so definitiv, dass die Europäer, die ins Land kommen, beziehungsweise mittlerweile gibt es auch Australier und Kanadier und Amerikaner, die das Land für sich entdecken und die bringen einfach Geld ins Land und die bringen Arbeitsplätze. Und das ist eben natürlich ganz wichtig, dass man als Einwanderer sich auch gut benimmt. Dann sind die Paraguayer da auch sehr aufgeschlossen. Und es ist auch mittlerweile so, zumindest hier in der Gegend, in der wir leben, dass die Paraguayer auch anfangen, Deutsch zu lernen. Also es geht in beide Richtungen, ja, dass sie sagen, sie möchten ganz gerne eben auch an diesem, letztendlich ist es auch ein Wohlstand, der hier ins Land kommt, da möchten sie dran teilhaben.
Ja, das kann ich mir natürlich vorstellen, aber bei all dem, was man im Vorhinein irgendwie versucht hat zu organisieren und aufzufangen, ist man auch verpflichtet, dort gewissen bürokratischen Zwängen nachzugehen. Deswegen wollen wir da auch nochmal kurz hineinhorchen. Also, wenn jetzt jemand sagt, ich will das auch, da gibt's ein paar Schritte, die man auf jeden Fall beachten sollte. Dokumente, Apostillen, es muss alles auf Spanisch übersetzt werden, die ganzen Dokumente. Was wird bei all dem, was man so braucht, bürokratisch denn trotzdem noch unterschätzt?
Ehrlich gesagt, in Paraguay wenig. Deswegen ist das Land auch so beliebt und deswegen gehen auch so viele nach Paraguay unter anderem, weil die Hürden hier noch sehr, sehr gering sind. Und es ist noch nicht mal so, dass die Dokumente ins Spanische übersetzt werden müssen. Das wird hier vor Ort gemacht.
Ah.
So, also Es ist ein einfaches Land zum Einwandern. Und das Einzige, was ich mittlerweile sehe aus der Erfahrung heraus, ist, dass es gut ist, schon jemanden im Land zu kennen oder zumindest einen Kontakt zu haben. Das ist ja auch das, warum wir das eben anbieten, ja, dass man einfach jemanden hat, der schon vor Ort ist und der einfach realistisch auf eine, aber eben auch herzliche Art einem die Dinge nahe bringt. Das ist schon sehr, sehr hilfreich, wenn man das hat. Ansonsten sind die bürokratischen Hürden wirklich sehr, sehr gering. Also ich wüsste jetzt tatsächlich keine.
Sie machen das ja mit Ihrem Break Free Club, glaube ich. Da helfen Sie anderen Leuten auch dabei, sich eben hier zurechtzufinden. Das heißt, Sie sind im besten Falle auch ein Anker für Leute, die sich irgendwie orientieren müssen oder Hilfe brauchen. Aber wenn Sie mal vor Ort nicht weiter wissen, wie findet man denn Hilfe und vertrauenswürdige Kontakte?
Also wenn man einen Anker hat, der einen dann auch weiterleitet, dann geht das relativ schnell. Man findet hier wirklich schnell gute Kontakte. Das kann ich nicht anders sagen. Dann braucht man natürlich, ja, idealerweise findet man jemanden, vielleicht einen Spanischlehrer, eine Spanischlehrerin hier vor Ort, die dann eben dann auch nochmal paraguayische Kontakte hat. So, man muss so ein bisschen gucken, wie man sich hier selber aufstellt. Was man auch immer machen kann, es gibt natürlich die Rathäuser, die Municipalidad, wie es hier heißt. Da ist es auch häufig so, zumindest in den Zentren, in den Einwanderungszentren, also in den Gebieten, wo viele Einwanderer kommen, da sprechen die auch oft Deutsch. Und da helfen sie einem auch weiter. Was man auch machen kann, ist, dass man sich hier an einen staatlich beglaubigten Übersetzer, also einen staatlich anerkannten Übersetzer wendet. Ja, weil die können Deutsch und die können Spanisch, sind hier anerkannt. Die können einem auch oft weiterhelfen. So. Oder Anwälte oder eben, es gibt eben ja auch für die Einwanderung die Einwanderungshelfer. Da gibt es schon viele Möglichkeiten. Das, was ich gerne sagen möchte noch in dem Zusammenhang, ist, dass es gibt viele sehr überteuerte Angebote. Mhm. Also Einwanderungshelfer, die unfassbar überteuert sind. Also gerade gestern ist mir was erzählt worden, da habe ich gedacht, das hat mich umgehauen. Da wird eine Einwanderung nach Paraguay für $12.000 angeboten. Das ist sowas von unfassbar unverschämt, das muss ich hier einfach einmal sagen. Es ist ein Land, in dem man noch mit am günstigsten einwandern kann. Hm. Und natürlich darf jeder, der hilft, auch ein bisschen was verdienen, das ist nicht der Kritikpunkt, aber ich finde, man muss sich immer noch im Spiegel angucken können und wissen, dass man keinen Menschen ausgenommen hat.
Und das wird sicherlich Leute geben, die das dann auch tatsächlich dann bezahlen, weil sie es halt auch nicht besser wissen. Auswanderung hat ja auch viel mit Vorbereitung zu tun, wir haben das schon gehört, ja, bürokratischer Natur, man muss sich mit dem Land beschäftigen, aber diese äußerlichen Vorbereitungen sind nicht alles. Da muss man, glaube ich, auch sehr tief in sich gehen und da haben Sie auch schon drauf verwiesen und das ist Ihnen auch sehr wichtig. Warum ist Ihnen das so wichtig und wie geht man das an?
Ja, ich würde sagen, das ist eins der Geheimnisse, warum es bei uns so gut geklappt hat und warum wir immer noch so gut im Miteinander sind, als Familie und auch mit den Freunden, mit denen wir hier hingekommen sind, ist, dass wir sehr genau geguckt haben, ich habe es schon erwähnt, die Lebensbereiche im Vorfeld, dass wir alles ganz genau nicht nur besprochen haben, sondern wir haben zugelassen, dass wir angefangen haben zu träumen und dass ich auch meine Söhne in dem Fall oder auch meine Nichte, die auch mit hier ist, meine Schwester, wir haben geguckt, was wollen wir, welches Leben ist für uns stimmig, welches Leben können wir führen, wo wir diese Menschenwürde wieder erleben können. Also was ist unser würdig? Und da haben wir sehr, sehr genau hingeguckt. Also wir haben mitgeschrieben damals als Beispiel, was die Kinder damals gesagt haben, was ihnen wichtig ist, wie sie leben möchten, wie sie sich fühlen möchten und was sie erleben möchten. Und wir haben dann, als wir hier waren in Paraguay, irgendwann das wiedergefunden, die Schriften, und haben reingeguckt. Und es war eins zu eins das, was wir jetzt leben. Und deswegen kann ich wirklich nur jeden ermutigen, da ganz genau hinzugucken und sich die Zeit zu nehmen und den Mut zu haben, zu träumen.
Jetzt kommen wir so langsam in die Schlussrunde und zu dem Punkt, wo wir Sie fragen und wo Sie sich auch fragen müssen, wenn Sie Ihre Entscheidung heute mal so zusammenfassen müssen. Was war denn für Sie der größte Gewinn?
Also der größte Gewinn in diesen 5 Jahren ist einerseits die Entwicklung meiner Söhne zu sehen, in welcher Art und Weise sie sich entwickelt haben und wie sie herangewachsen sind. Die sind jetzt 19 und 17. Und für mich persönlich der größte Gewinn, neben dem, dass ich meinen Lebensgefährten hier kennengelernt habe, ist, dass jeden Tag wirklich in den Garten zu gehen, die Früchte von den Bäumen zu pflücken und in diesen unglaublich blauen Himmel zu schauen und diese unfassbar gute Luft einzuatmen. Mhm. Und, das muss ich auch sagen, unter Südamerika ist die größte Süßwasserblase, nennt man das, der Welt. Und die meisten Menschen haben hier einen Tiefenbrunnen. Also das Wasser kommt hier klar aus der Erde und ist einfach unglaublich sauber und gut.
Und jetzt zum Schluss wollen wir auch noch einen Mehrwert musikalischer Art von Ihnen hören. Was klingt Ihnen denn im Ohr herum, wenn Sie an Paraguay denken?
Also das Landessymbol sozusagen ist die Harfe. Und es gibt hier unglaublich viele begnadete Harfenspieler und dementsprechend auch viele Lieder, instrumental oder auch mit Gesang, von der Harfe begleitet. Ja, das habe ich mitgebracht. Das drückt hier eben auch sehr das Lebensgefühl der Paraguayer aus.
Auswandern ist mehr als ein Ortswechsel. Es ist eine Entscheidung für ein anderes Leben. Mira Feist hat uns gezeigt, dass es dafür Mut braucht, ein bisschen Vorbereitung, aber vor allem Klarheit. Nicht nur weg, sondern auch zu etwas hin. Frau Feist, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen und ganz liebe Grüße nach Paraguay.
Ich danke Ihnen. Viele Grüße zurück.
Dankeschön. Thank you. Ein kleiner Ort im Südwesten Frankreichs. Weinberge, Märkte, alte Gassen und die Idee von einem Leben, das viele nur aus dem Urlaub kennen. Für Mario Bernkopf ist genau daraus Realität geworden. Er ist nach Frankreich gegangen, weil er die Gegend schon kannte, weil sie dort immer wieder Urlaub gemacht haben. Und irgendwann war klar, warum eigentlich nur für ein paar Wochen im Jahr? Heute lebt er in Nérac, auch weil er in der wirtschaftlich angenehmen Situation ist, sich dieses Leben leisten zu können. Ein Leben, das anders tickt. Ruhiger vielleicht, aber nicht unbedingt einfacher. Denn er sagt selber, man muss sich auf die Leute einlassen. Und auch die viel zitierte französische Bürokratie, die ist zwar zentralistisch organisiert, aber längst nicht so schlimm wie ihr Ruf. Im Gegenteil, oft überraschend gut strukturiert. Wie sich dieser Schritt wirklich anfühlt und was hinter der Idee vom Leben in Südwestfrankreich steckt, darüber spreche ich jetzt mit Mario Bernkopf. Schönen guten Tag.
Grüß Gott.
Sie waren ja öfter im Urlaub in Frankreich. Wann wurde aus schön hier plötzlich, hier könnten wir leben?
Also ich war Ende der 90er Jahre öfters hier in Südwestfrankreich bei einer befreundeten Firma. Und nachdem meine Frau und ich damals in Moskau gelebt haben und gearbeitet haben, hatten wir unsere ganzen Hausstände und so weiter in Deutschland aufgegeben, haben aber dann festgestellt, dass man doch irgendwie einen Stützpunkt braucht. Und durch diese Besuche hier im Südwesten haben mich die Kollegen ab und zu mal rumgefahren und das hat mir schon sehr gut gefallen. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, fahren wir doch mal in Urlaub nochmal hin, schauen uns ein bisschen um, vielleicht wäre das was. Und das haben wir dann gemacht, das war 97. Und im Sommer haben wir dann nochmal länger Urlaub gemacht, haben eine ganze Anzahl von Häusern mit Maklern angeschaut. Und letztendlich haben wir dann dieses Haus, wo wir jetzt wohnen, gefunden. Und ja, wir sind dann immer wieder in Urlaub hergefahren. Und 2019 bin ich dann in Pension gegangen und dann sind wir hier im August runtergezogen.
2019 also schon, ja. Und immer mit Anlehnung auch kulturelle an Frankreich. Wie haben Sie es geschafft, in dieser Zeit Ihren wunderbaren bayerischen Akzent nicht loszuwerden, wenn Sie den ganzen Tag Französisch sprechen?
Wissen Sie, ist ja auch ein Wunder, weil wie wir längere Zeit im Ausland waren, das waren mehrere Jahre, haben wir ja eigentlich nur Englisch gesprochen. Und auch da ist er irgendwie da geblieben. Das heißt, ich vermute mal, einmal Bayer, immer Bayer.
Sie haben gesagt, Sie haben über den Makler das Haus gefunden. Wenn man heutzutage auswandert, wie findet man denn dort, gerade wo Sie leben, noch ein schönes Haus, eine schöne Wohnung? Also muss man da einen Makler bemühen oder geht sowas auch unter der Hand?
Wenn man keinerlei Verbindung hierher hat, dann muss man das mit dem Makler machen. Weil nur der kann Sie zu irgendwelchen Objekten führen, die interessant sind. Sie selber, Sie sind ja wie ein Kind im Wald, ja. Sie kennen sich ja überhaupt nicht aus und deswegen ist die Chance, dass Sie auf eigene Verantwortung da was finden, relativ gering. Ich würde immer einen Makler empfehlen.
Okay.
Aber nicht nur einen, sondern wir hatten drei. Ja. Und dadurch haben wir an verschiedenen Orten in der Umgebung auch ganz unterschiedliche Objekte kennengelernt. Und letztendlich war es dann glücklicher Zufall. Das allerletzte war dann das Objekt, in das wir eingezogen sind.
Ist noch was da? Also wenn es uns jetzt jucken sollte, mal ganz kurz die Portokasse aufmachen und dann sagen, ach, jetzt ein Häuschen in Südwestfrankreich. Ich habe mal gehört, dass gerade auch in Frankreich auf dem Land, wie soll ich sagen, die Bauernhäuschen und so weiter danach schreien, von Auswanderern renoviert zu werden und bewohnt zu werden. Wie sieht's denn da bei Ihnen aus? Also haben Sie viel Leerstand, viel verlassen oder wie sieht's bei Ihnen aus?
Ja, das ist richtig, weil hier natürlich auch Landflucht herrscht. Das heißt, die jungen Leute ziehen weg, um in der größeren Großstadt Arbeit zu finden, wobei sie aber jetzt wieder Familien dann wieder zurückziehen, weil hier einfach für Kinder gerade das Leben besser ist, ja, als in der Großstadt. Aber es ist hier ohne weiteres, also wenn ich rumfahre hier im eigenen, wir sind hier so eine kleine Stadt mit 6000 Einwohnern, wenn ich hier rumfahre, sehe ich mehrere Plakate an Gebäuden von irgendwelchen Maklern. Es sind auch, ich glaube, 4 oder 5 Makler hier in diesem kleinen Ort. Ja. Also da sind laufend Objekte erhältlich. Ja.
Beschreiben Sie uns mal diese Gegend. Was macht die Gegend, in der Sie leben, denn so aus? Und vor allem, inwiefern haben Sie Gefallen daran gefunden?
Ich mag überhaupt Landschaften mehr als Städte. Wir haben in verschiedensten Großstädten, auch in Megastädten gewohnt. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass mir das zu viele Leute sind. Und ich mag gern eine interessante Umgebung. Und so wie es hier ausschaut, das sind Hügel mit vielen Feldern und auch wieder Weinbergen. Wobei die Weinberge, die sind nicht steil, so wie im Rheintal oder irgendwo, sondern das ist leicht hügelig, wie gesagt. Und dazwischen drin immer wieder kleine Dörfer oder Bauernhäuser. Und es ist eigentlich sehr romantisch hier.
Ist es denn so eine Gegend, wo man so richtig seine Ruhe hat? Also wenn ich nicht gefunden werden will, dann ziehe ich genau dahin, wo Sie sind?
Ja, genau. Das können Sie machen. Wir sind eben wegen der Ruhe hierher gezogen. Und wie gesagt, es ist kein großer Verkehr. Ab und zu fliegt ein Düsenjäger drüber, aber nicht sehr oft. Und ansonsten ist es hier ruhig. Ja.
Wir haben es schon angesprochen. Sie haben im Vorgespräch zu mir gesagt, wenn man sich nicht auf die Leute hier einlässt, wenn man nicht auf sie zugeht, dann hat man ein Problem. Dann wird man nämlich immer der Außenseiter sein und die Leute fordern das auch so ein bisschen ein. Aber sich auf die Leute einlassen und auf sie zugehen, was heißt das denn konkret? Also muss ich hier wirklich von Tür zu Tür gehen mit einer Flasche Wein und einem Stück Schinken und muss sagen, so hallo, hier bin ich? Oder wie nähert man sich da an?
Nein, also erstens mal ist hier so üblich, Straßenfeste zu machen. So einmal im Jahr hier in unserer Straße, das ist eine kleine Straße, da findet einmal im Jahr, so Juli, August irgendwann, ein Straßenfest statt. Das heißt, da ist einer der Nachbarn, der besorgt Tische und Stühle und dann ist jeder eingeladen, wie zu Hause auch in Deutschland, da was zum Essen mitzubringen und zu trinken. Und dann trifft man sich an einem Tag abends um 19 Uhr etwa und setzt sich gemeinsam an die Tische und isst und spricht, ja, miteinander. Und da sind natürlich die Leute sind neugierig und fragen, wo man herkommt und was man so macht und so. Und wenn man sich dann über sich etwas erzählt, dann ist die Verbindung aufgebaut, ja. Und man muss halt ein bisschen Französisch sprechen. Bei uns, bei meiner Frau und mir ist es der Fall, wir haben es nicht an der Schule gelernt, wir haben es uns selber beigebracht. Das heißt, es ist wohl etwas holprig, aber man kann sich verständlich machen und man kann auch über sich und andere erzählen. Ja. Mhm. Und sobald man das anfängt, ist man interessant für die Leute und dann wird man auch weiter eingeladen und dann kommt irgendein Nachbar und sagt, du komm mal zum Aperitif rüber und sowas. Und so lernt man die Leute kennen, ja. Und es ist auch so in Frankreich, wenn da zum Beispiel irgendeine kulturelle Veranstaltung ist. Im Sommer werden hier Konzerte veranstaltet, Juli und August, so in ungefähr 10 Konzerte. Wenn man da hingeht, dann gibt es danach was zu essen. Und dann stehen die Leute da und essen ein bisschen was oder sitzen da und essen was. Und dann spricht man natürlich mit seinem Nachbarn, ja. Und auf diese Art und Weise lernt man bequem und schnell Leute kennen.
Mhm. Woran haben Sie denn gemerkt, dass Sie jetzt so langsam aber sicher kein Fremder mehr sind? Oder sind Sie doch immer noch ein Fremder, aber es ist okay?
Man ist natürlich nicht in das für kleine Städte typische Geflecht eingebunden. Ja, ich meine, die Leute kennen sich von Geburt an und die Familien lagen zum Teil schon über Generationen im Streit und solche Sachen, das, wie es halt in so Kleinstädten ist. Und da ist man nicht drin. Ja, und das ist auch gut so, weil man da nicht in Anspruch genommen wird von Leuten gegen den Nachbarn und so weiter. Ja, man kann sich da fein raushalten. Ja, aber wenn zum Beispiel ein Nachbar Hilfe braucht, dann kommt er halt und sagt, kannst du mir schnell helfen oder sowas. Und dadurch weiß man, dass man dabei ist. Ja.
Gibt es irgendetwas, was man Ihnen als, wo Sie versucht haben, französisch zu sein und dann wurde abgewunken, so nach dem Motto, ach, das ist zwar super nett, aber lass mal, das passt jetzt nicht zu dir.
Als gutes Rezept für Aufenthalte in Frankreich ist, man sollte ab und zu mal die französische Kultur loben.
Oh.
Ja, sich lobend über die französische Kultur äußern, das wird gerne gehört und das wird auch gerne akzeptiert.
Okay, bis zu welchem Punkt? Weil es ist ja irgendwann...
Ja, natürlich nicht überschwänglich, aber so ab und zu einfließen lassen, wie schön das ist und wie gut das ist und so, das hören Sie gerne.
Okay.
Ja, das ist aber, ich vermute, das ist auch anderswo so. Ja, meine Schwester lebt in Portugal, ich vermute, da ist es ähnlich. Ja, die Leute wollen halt wissen, dass man nicht auf sie runterschaut. Ja, und das ist halt ein Fehler, den Deutsche im Ausland oft machen, das ist, dass sie sagen, also wir kommen da aus dem Land, da funktioniert vieles hervorragend und ich erkläre euch mal, wie es geht. Ja.
Darf man denn auf der anderen Seite erwarten, dass das Lob zurückkommt oder sparen die dann damit so ein bisschen?
Sie kennen ja Deutschland recht wenig. Ja. Also die Franzosen fahren ja zum großen Teil im Land selbst in Urlaub. Oder nach Korsika zum Beispiel oder in die französischen Überseegebiete. Ganz einfach deswegen, weil dort Französisch gesprochen wird. Ja. Und das heißt, Deutschland fahren schon einige, aber sie lernen es auch zum Teil auf der Schule. Aber Deutschland ist eigentlich ein relativ unbekanntes Land für die meisten. Ja. Und deswegen, wir sagen, ja, wir kommen aus Deutschland und wenn es irgendeinen lustigen Kommentar gibt, da was in Deutschland so passiert, dann erzählt man das so. Um das Ganze aufzulockern, aber den Fehler, wie gesagt, dass wir sagen, also wir kommen aus Deutschland, da funktioniert das so und so und deswegen wäre das hier auch ganz gut. Niemals. Ja.
Das ist schon mal praktische Tipps im Alltag, was das Benehmen angeht. Kommen wir mal zum Ort Nerac. Also wenn diese Stadt oder wenn dieser Ort eine Stimmung wäre, wann am Tag spürt man sie am stärksten?
Mittag. Ich habe eine Theorie, dass der typische Franzose tot umfällt, wenn er nicht um 12.30 Uhr was zu essen hat. Das heißt, wenn Sie Mittag in die Stadt gehen hier, dann sind die Restaurants gut besucht, weil die Leute von der Arbeit her ins Restaurant gehen und sich da ein billiges Tagesessen zum Beispiel kaufen. Ja? Das heißt, das, was für uns typisch französisch ist, das gute Essen, das findet hier hauptsächlich Mittag statt. Abends auch, aber in größeren Mengen mittags. Das heißt, die typische französische Stadt, wo die Leute da sitzen am Tisch und miteinander reden und es ist laut und lebendig, das ist Mittag im Restaurant.
Was ist denn dort so normal, dass Sie es erst bemerken, wenn Besuch da ist? Also was ist denn auch schon so in Fleisch und Blut übergegangen?
Ein bisschen die Dinge etwas leichter zu nehmen. Ja, Nerac muss man vielleicht noch sagen. Wenn Sie im Französischen einen Ortsnamen mit der Nachsilbe ac, ac sehen, das bedeutet immer Wasser. Da war Wasser. Ja, ac bedeutet Wasser. Und Nerac war die Heimatstadt von Heinrich dem IV. Heinrich der IV., das ist derjenige, der Protestant war, aber um dann französischer König zu werden, ist er zum katholischen Glauben übergetreten. Ist aber dann noch mal Protestant geworden und dann wieder Katholik. Das war ein bisschen fluide. Und sein Satz war ja, warum er vom protestantischen Glauben zum Katholizismus übergetreten ist, war sein Satz, Paris ist eine Messe wert. Ja. Und das ist es. Man ist flexibel. Wenn es auf diese Weise nicht geht, geht es auf eine andere Art und Weise. Und man hat es zum Beispiel bei Covid bemerkt, wie das diese ganzen, in Frankreich, der Präsident, der hat ja auch da alle möglichen strengen Regeln davon sich gegeben und unter anderem auch das Maskentragen. Aber man hat halt hier jede Menge Leute gesehen, die Maske am Kinn getragen haben. Ja, also und ich auch, weil mir da dauernd die Brille beschlagen hat. Und ich habe die Maske getragen, wenn ich im Supermarkt war oder so. Aber ich habe sie am, sie hat das Kinn bedeckt und sonst nichts. Und da hat auch keiner was gesagt, weil viele andere haben das auch gemacht. Die haben auch gedacht, was soll das, ja? Mhm. Und das ist halt diese geistige Flexibilität, dass wenn es so nicht geht, geht es vielleicht auf eine andere Art und Weise, ja? Mhm. Und das ist etwas sehr Interessantes und sehr Angenehmes, weil man da aus vielen kniffligen Situationen kommt man raus, indem man einfach ein bisschen was anderes macht. Und da sind wir halt in Deutschland schon etwas rigider, ja?
Ein bisschen improvisieren und leben in der Lage, das geht vielleicht so, aber vielleicht haben die Leute es deswegen so gelernt, weil es auch die französische Bürokratie gibt und über die wollen wir uns auch mal ganz kurz unterhalten.
Ja.
Sie haben
ja
gesagt, die ist zentralistisch, aber dann doch gut organisiert.
Ja.
Gibt es trotzdem etwas, worum man sich als Einwanderer oder ja als Auswanderer, wenn man sich dort ansiedelt, kümmern muss, was gar nicht so einfach ist? Also was ist die größte Herausforderung?
Vielleicht für einen Deutschen, der nach Frankreich zieht, noch ein Hinweis. Wir haben einen Steuerberater, der im Elsass wohnt. Und im Elsass müssen Steuerberater und Standesbeamte und so weiter müssen Deutsch sprechen können. Mhm. Das heißt, ich kann mich mit der Steuerberaterin, ist es in dem Fall, ich rede mit ihr auf Deutsch. Mhm. Und wenn es Probleme gibt, irgendwie, dass ich was nicht verstehe oder sowas, dann klären wir das auf Deutsch. Und deswegen sind viele Dinge, die Probleme, die da aufgetreten sind, Probleme dadurch, dass ich einfach den Text ein bisschen missverstanden habe oder sowas, der da im Steuerbescheid war oder irgend sowas. Das konnte ich dann mit der Dame klären, bequem auf Deutsch. Und deswegen hatte ich eigentlich keine großen Probleme, weil die hat viele Dinge, gerade Steuer und solche Sachen, hat sie für mich erledigt. Ja. Und was anderes, wir sind in der Krankenversicherung hier. Das war einfach eine Anmeldung, hat ein paar Monate gedauert, bis das, also es kann etwas dauern, solche Sachen. Ne? Es hat ein paar Monate gedauert, aber dann waren wir in der französischen Krankenversicherung. Wie gesagt, ich hatte keine großen Probleme soweit.
Welche gesellschaftlichen Entwicklungen, die Sie in Frankreich beobachten können, sehen Sie denn mit Sorge? Also auch Entwicklungen, wo Sie sagen, das könnte in ein paar Jahren oder in noch viel weniger Jahren vielleicht auch zu Ihnen kommen, wo Sie sagen, na, vielleicht muss man da nochmal umdenken. Und inwieweit spüren Sie das dann?
Also, wie gesagt, es ist eine Kleinstadt und im Vergleich zum französischen Großstädten ist es das Paradies. Wir haben keine Rassenprobleme, wir haben keine Vorstädte, in denen da der Teufel los ist. Solche Dinge ist ja viel zu klein, das gibt's hier nicht. Aber wer weiß, ob diese Probleme nicht im Laufe der Zeit auch zu uns kommen. Ja. Und das ist meine Befürchtung. Aber ansonsten, ja, man hört immer wieder davon, dass der französische Staat so am Bankrott entlang schlittert, aber das ist Deutschland auch und wahrscheinlich auch mehrere andere europäische Staaten auch. Da weiß ich nicht genügend drüber und das berührt mich auch im Moment nicht. Ja.
Da gibt es dann die französische Gelassenheit, die man sich schon angewöhnt hat, mehr oder weniger.
Wenn Sie französische Gelassenheit sagen, da war mal ein deutscher Innenminister zu Besuch bei seinem französischen Kollegen in Paris. Und dann irgendwie im Gespräch sagte der französische Kollege zu dem Deutschen, wissen Sie, genauso wie Sie in Deutschland haben wir unsere Gesetze und Regeln. Aber wir wissen, wann wir sie anwenden müssen. Und das hat der Deutsche wahrscheinlich, der musste erstmal schlucken, um das zu kapieren. Ja. Das heißt, wenn der Innenminister schon sagt, wir haben zwar hier Regeln und Gesetze, aber es gibt wahrscheinlich Momente, wo man vielleicht ein bisschen drüber wegschaut. Das ist hier eine typische Haltung.
Musikalisch hat Frankreich natürlich auch einiges zu bieten. Deswegen, welches Lied haben Sie uns denn mitgebracht, was Ihre Auswanderung oder der Ort, wo Sie leben, schön repräsentiert?
Das Lied, das mir in Frankreich am besten gefällt und das eigentlich die Stimmung so zum Ausdruck bringt, ist La Mer von Yves Montand. Das ist die französische Romantik, das Sehnen nach dem Meer.
Ein anderes Land, ein anderer Rhythmus und am Ende vielleicht genau das, ein anderes Leben. Mario Bernkopf hat uns mitgenommen nach Nérac, dorthin, wo aus einer Entscheidung ein Alltag für ihn geworden ist, mit all seinen schönen, schrägen und manchmal auch gewöhnungsbedürftigen Seiten. Herr Bernkopf, danke fürs Mitnehmen. Ihnen alles Gute. Liebe Grüße nach Südwestfrankreich.
Besten Dank. Wie man hier sagt, avec plaisir.
La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez près des étangs ces grands roseaux mouillés. Voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour mer, la mer a bercé mon cœur pour la vie, la mer qu'on voit danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent, la mer des reflets changeants sous la pluie, la mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs, la mer bergère d'azur. Près des étangs, ces grands roseaux mouillés, voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. C'est mon cœur pour la vie.
Liebe Hörer, wie war das eigentlich bei Ihnen? Hat Sie die Bürokratie im neuen Land sehr überrascht, vielleicht sogar positiv? Haben Sie sich plötzlich freier gefühlt als je zuvor? Oder wurde die Wohnungssuche zum echten Albtraum? Wenn Sie solche Erfahrungen gemacht haben und Ihre eigene Auswanderergeschichte erzählen wollen, dann melden Sie sich hier beim Fernruf über die E-Mail-Adresse fernruf@kontrafunk.radio. Denn genau diese Geschichten machen den Fernruf aus und vielleicht hören wir bald schon von Ihrem ganz persönlichen Neuanfang. Ich darf mich jetzt an dieser Stelle von Ihnen verabschieden und mich bei Ihnen für Ihr Interesse bedanken. Ich bin Gernot Danowski. Tschüss, machen Sie es gut und bis bald.